Hey KI, schreib mir ein knackiges, lustiges, interessantes, sagen wir mal ein wenig freches Intro zum Thema künstliche Intelligenz und Kunstkultur.
Klar, hier sind ein paar kurze, freche Teaser-Intros zur Auswahl. Variante 1. Was passiert, wenn Maschinen plötzlich kreativ werden und Menschen anfangen, sich ein bisschen unsicher zu fühlen? Willkommen in der Grauzone zwischen Genie und Algorithmus.
Okay, warte.
Variante 2. Während du noch nach Inspiration suchst, hat die KI schon 3 Meisterwerke hochgeladen.
Und jetzt?
Willkommen im freundlichen Wettbewerb mit einer Konkurrenz, die niemals schläft.
Ja, warte.
Variante 3. Kunst war mal Ausdruck der Seele. Jetzt übernehmen die Maschinen, ob das Fortschritt ist oder einfach nur lukrativer Kontrollverlust. Variante 5.
Nummer 5? Wo ist denn Nummer 4?
Extra frech. Wenn dein Lieblingskünstler bald ein Algorithmus ist, bleibst du trotzdem Fan? Freust du dich schon, wenn wir dann auch deine Kulturförderung kriegen?
Stopp.
Wenn du willst, passe ich Tonalität noch genauer an. Zum Beispiel so, damit du einen richtigen Shitstorm kriegst.
Da zieh ich jetzt aber den Stecker.
Und was machst du so?
Was mit Kultur?
Der Podcast der Ike Kultur.
Mit Patrick Quasi.
So, hör zu, du kleiner virtueller Roboterfreund. Ich mag dich nicht und du magst mich nicht.
Ich mag dich schon.
Okay, aber ich mag dich nicht.
Vielleicht, wenn du mich besser kennenlernst.
Weißt du, dich gibt's doch gar nicht, außer diese Projektion. Was diskutiere ich eigentlich mit dir? Hilf mir mal bei der Arbeit. Also, Thema künstliche Intelligenz, Kunst und Kultur. Wir müssen kritisch sein, aber nicht alarmistisch. Und später reden wir mit Yvonne Gimpel, die Geschäftsführerin der IG Kultur. Bitte einen knackigen Einleitungstext, dynamisch und frisch soll der die Folge eröffnen.
Zwischen Effizienzgewinn und neuer Abhängigkeit, zwischen Demokratisierung und weiter wachsender Prekarisierung verschiebt ganz konkret, wie Kultur entsteht und wer sich das noch leisten kann.
Wow, toll, KI kann mit 2 Klicks sich in irgendein Hochsicherheitsding einhacken, aber nicht mal KI selbst aussprechen.
Yvonne Gimpel ist Geschäftsführerin der IG Kultur, der Interessenvertretung von über 1200 Kulturinitiativen. Die IG Kultur nähert sie sich dem Thema aus einer sehr praktischen Perspektive. Nicht als Zukunftsversprechen, sondern als Werkzeug im Alltag, vermittelt durch Workshops, Austauschformate und konkrete Anwendungen für Kulturarbeiter.innen.
Jo, danke.
Und auch mit der nötigen kritischen Perspektive.
Ja, super professionell. Dann machen wir doch gleich weiter hier. Okay, liebe KI, welche Frage stelle ich Yvonne am besten am Anfang, um das Gespräch sympathisch und locker zu öffnen?
Gute Frage. Am besten öffnest du das Gespräch niederschwellig, persönlich, aber nicht zu privat. Hier sind ein paar gut funktionierende Anfangsfragen, um ihre Rolle menschlich zu öffnen. Wenn man ihren Arbeitsalltag beschreiben würde, was beschäftigt sie gerade ganz konkret,
so ein blatter Unsinn. Menschlich habe ich gesagt. Kultur geht. Habe ich menschlich gesagt? Ich glaube, das ist doch Grundvoraussetzung. Okay, mache ich doch selber. Menschlich scheint wohl doch schwer automatisierbar zu sein.
Weißt du noch, was der letzte Task war, den du mit KI erledigt hast?
Gestern eine Textproduktion, wo ich sie gebeten habe, bestimmte Zahlen, die ich im Kopf hatte, aber nicht mehr genau wusste, von wo zu verifizieren, beziehungsweise mir die Quellenangaben dazu herauszusuchen.
Für dich fühlt sich die KI im Arbeitsalltag eher an wie eine Erleichterung als wie Stress.
Ja, sie ist eine Assistentin, die manchmal ein bisschen überambitioniert ist und glaubt, sie weiß auf alles oder muss auf alles eine Antwort haben. Und wenn sie es nicht hat, erfindet sie es auch gerne. Aber sie erfüllt halt genau das, was man ihr gibt. Und insofern ist halt immer entscheidend, was gebe ich ihr, was will ich von ihr, welchen Kontext bringe ich überhaupt ein, den sie berücksichtigen soll.
Muss man das eigentlich kennzeichnen, wenn man KI verwendet hat?
Also wo es gekennzeichnet werden muss, ist, wenn du beispielsweise die KI alles machen lässt, ja? Wenn du einen Text nicht einmal mehr drüber gehst. Allerdings ist das meine ich mit schwammig, ja? Wenn du einen Text von der KI erstellen lässt und dann nur drüber liest, ja, dann ist die Kennzeichnungspflicht schon wieder wesentlich schwächer. Und wenn du redaktionell eingreifst, indem du ein paar Sätze umstellst, umformulierst, ist die Kennzeichnungspflicht eigentlich nur mal eine freiwillige Geschichte.
Das kann ja auch ein Stress sein, zu denken, ich muss jetzt so effizient sein, ich muss das Ding schnell lernen, das alles so einfach machen soll.
Ja, aber so ist es ja definitiv nicht. Also wenn man keine Ahnung hat, wie man mit einem Tool umgeht, dann wird das Tool auch nie eine tolle Skulptur machen, wenn ich einfach nur reinhaue ins Holz. Ich muss schon wissen, wie ich damit umgehe.
Aber ich nehme an, wenn du für die ID-Kultur ein KI-Projekt an Land gezogen hast, dass du darin eher eine Chance siehst als eine Bedrohung?
Es hat immer beides. Das Problem oder die Krux an der Geschichte, ich sehe, es ist einfach eine Realität. Sie ist da. Und man kann sich dem zwar verweigern, aber sie entwickelt sich ja massiv rasant und wird immer gegenwärtiger. Und auch um informierte Entscheidungen zu treffen, will ich das Ding im Arbeitsalltag überhaupt einsetzen oder wofür will ich es einsetzen, muss ich ja grundsätzlich wissen, was ist es, was kann es, was muss man bedenken, was kann es mir bringen und wo entscheide ich mich ganz klar auch dagegen, weil es Bias, die in der Gesellschaft und vor allem im Internet ja massiv da sind, wieder reproduziert, ohne dass es mir vielleicht bewusst ist.
Schauen wir mal, wie das Leute bei Kulturvereinen sehen. Ich mache mal der Astrid vom Voice of Diversity eine Sprache. Die ist gerade im Urlaub auf einem Boot. Die ist so ein Hippie.
Hey Astrid, ich hoffe, dir gefällt dein Segelurlaub. Wie ist es denn so am Boot?
Am Boot ist es wunderschön. Es war auch eigentlich ein kleines Abenteuer für mich, weil ich wusste auch nicht, wie ich so aushalte. Ja, und sonst bin ich schon eine halbe Meerjungfrau, weil die letzte Süßwasserdusche ist über eine Woche her. Aber es ist ziemlich herrlich. Und was mache ich alles bei Voice of Diversity? Ja, ich bin tatsächlich die allererste fix angestellte Mitarbeiterin, die sie dort haben. Von der Antragserstellung bis hin zur Abrechnung, Events, die wir halt veranstalten. Alles, was zur Organisation, das heißt, ich nehme Kontakt zu den Musikern auf, die wir dort engagieren und bin dann dort Tontechnikerin, keine Ahnung, alles, was so gebraucht wird. Und ich hoffe, du hörst mich gut. Es plätschert jetzt ganz wenig und manchmal blökt vielleicht ein Schaf.
Ich weiß nicht, ob sie es mag, wenn ich sie hier bin. Muss ich sie dann fragen, wenn sie wieder da ist.
Und sag mal, verwendest du da KI, irgendwelche KI-Tools in dem Arbeitsalltag?
Ja, natürlich verwende ich KI für die Antragsschreibung quasi. Ich verwende es außerdem für Texte, die ich als Pressemitteilung formulieren soll. Was ich auch verwende, ist, wenn ich irgendwelche Anfragen habe von den Fördergebern, dass sie dieses und jenes noch brauchen. Auch da lasse ich mir von der KI oft kurze Mail-Antworten schreiben. Ich verwende es außerdem, um das Protokoll zu erstellen aus meinen Stichworten. Und natürlich verwende ich die KI zur Recherche, wenn wir Projektideen haben. Wer könnte da in Frage kommen? Was gibt es da schon für Communities? Oder gibt es schon in der Art irgendwie Projekte, die eventuell vielleicht auch im EU-Ausland schon laufen? Und mache mich da ein bisschen schlau mit Hilfe der KI.
Ich meine, wenn ich es richtig verstanden habe, ging es bei der Sache ja darum, das Leuten zu vermitteln aus
ja,
Kultur.
Ja, das ist für mich so einer der prägendsten Momente, dass ich mich mit einem KI-Experten getroffen habe und wir mal 2 Stunden geplaudert haben. Worum geht's? Wer ist unser Zielpublikum? Was können wir uns vorstellen? Wo sagen wir, na, das geht auf keinen Fall? Was ist ressourcentechnisch möglich? Und haben das Ganze einfach von der KI mit begleiten lassen, transkribieren lassen und dann das Feedback ergeben, hey, das ist die Ausschreibung. Das haben wir inhaltlich diskutiert, das sind so unsere rote Linien. Wie könnte ein Projekt aussehen und wie könnte vor allem auch der Text für die Einreichung aussehen?
Das hat gut funktioniert.
Das hat super funktioniert.
Das hast du das schon bei jedem Meeting an?
Ich habe es fast bei jedem Meeting an, wenn es ein Okay von allen Teilnehmenden gibt, aber eher aus der leidigen Pflicht heraus, dass wir halt sehr viele Protokolle auch erstellen müssen und da hilft die KI natürlich super, an so die Hard Facts auch festzuhalten.
Von den Leuten, den Teilnehmenden, hattest du das Gefühl, da ist überwiegend die Haltung, ich finde das super, das erleichtert mir den Alltag, oder war da mehr Sorge da?
Das Spannende war, es war beides immer gleichzeitig. Also egal, was das Thema war in den Workshop-Formaten oder auch in den Community-Treffs, wo es ja um Praxiserfahrungsaustausch ging, es sind immer ethische Fragen aufgekommen, jedes Mal. Und gleichzeitig aber auch so, je nachdem, wie viel die Person halt vorher weiß, der Wissensstand war super unterschiedlich. Auch so richtige Aha-Momente, Überraschungsmomente, wo man so richtig kann, wie man sagt, wow, das geht damit Wahnsinn. Ja? Also diese Ambivalenz hat sich absolut durchgezogen und ich fand eben interessant, egal was das Thema war.
Gibt es vielleicht Tätigkeiten innerhalb einer Organisation oder gibt es Sparten, große Häuser, kleine Häuser, für die das jeweils eher eine große Chance ist oder für die das vielleicht sogar eher mehr Sorgenfalten an der Stirn bereiten könnte?
Ich glaube, man muss unterscheiden, ob man jetzt die Prozess- und administrativen Funktionen im Blick hat. Das ist, glaube ich, unabhängig von der Struktur. Die kennen wir alle von meinem eigenen Kontext. Protokolle schreiben bis zu Textproduktionen oder egal welche Media-Outputs man produzieren möchte. Da kann es, glaube ich, massiv helfen. Auch als Sparing-Partner eben eine andere Rolle einzunehmen, zu sagen, hey, stell dir vor, du bist Beirat, du kennst meine Initiative nicht. Was ist die Essenz, die du mitnimmst aus meinem Projektantrag? Um so ein Feedback zu geben, es wird verstanden. Wenn es aber in das Kreative hineingeht, glaube ich, sind da schon absolute Limits gesetzt und man spürt sehr wohl die KI-Handschrift.
Ich habe mich auch gefragt, also so wie ich die freie Kultur kenne und auch selbst erlebt habe, war das so ein Ding, es fehlt hinten und vorn in den Sachen, aber man macht es halt selber. Und da wird man halt, also im besten Fall ist man dann halt, mein Gott, ich war spindeldürer Teenager und war Türsteher oder so, weißt du. Aber und im schlimmsten Fall ist man halt zwischendurch auch Elektriker oder irgend sowas, weil man irgendwas reparieren muss und plötzlich Aufgaben erledigt, für die man auch mehr oder weniger geeignet ist, aber man kämpft sich irgendwie durch oder hilft sich gemeinsam durch, man wendet private Ressourcen auch auf, auch wenn es ja nicht nur Zeit, sondern oft auch Geld und so weiter. Ich meine, da ist es natürlich naheliegend, dann auch zu sagen, da lagere ich jetzt auch an KI aus. Aber möglicherweise bei größeren Strukturen, wo es Jobs gibt, da stellen sich vielleicht dann einfach auch andere arbeitstechnische Fragen auf einmal als vielleicht bei so kleinen kollektiven Strukturen.
Das kann gut so sein. Ich glaube, das wird die Zeit erst weisen. Ich glaube eher, dass sie eine super Assistenz ist, aber dass sie nicht ersetzt die menschliche Kontrolle und den Blick darauf. Es ist fehleranfällig und es braucht ein totales Investment, das Ganze aufzubauen. Aber ja, Dinge wie wirklich Deep Dive-Recherchen sieht man ja auch schon bei Rechtsanwaltskanzleien und Ähnlichen. Da hast du einfach den Vorteil, dass du nicht mehr hunderte von Seiten durchackern musst, sondern die KI sucht dir sofort mit Quellenangaben die richtigen Referenzen aus. Also die Profile werden sich fix verändern. Das ist leider die Realität oder Untertitelung. Ne? Ich war jetzt auf einer Konferenz und da hat die KI einfach live Vorträge in Fremdsprache übersetzt. Mit allerdings auch super Fehlern.
Nee, ich meine, dass die bei dem Kulturzentrum irgendwo an Türsteher aufgrund von Regularien, was sie sich was braucht haben und dann einfach irgendeinen einen 16-Jährigen hinstellen, das wird die KI nicht erledigen können.
Ja.
Aber bei anderen Assistenzen, Praktikas und so, ich meine, da muss man ja auch, da können Leute kleine Aufgaben erledigen, lernen die Arbeitswelt ein bisschen kennen, aber man muss ja trotzdem oft nachkontrollieren und das ähnelt sich ja dann durchaus auf eine Art und Weise, wo ich mich einfach frage, ich habe am Weg hier zum Beispiel gelesen, dass so diese ganze Generation, die diese Masse unbezahlter Praktika machen musste, dass das einfach vorbei ist. Und das dreht ja mal die Perspektive ein wenig. Also nicht nur, ich kriege diese unbezahlten Praktika nicht mehr, sondern sie sind auch gar nicht mehr notwendig. Ich brauche sie nicht mehr. Ich frage mich halt, was wir dann damit machen. Und vielleicht finden wir gerade dadurch auch viel sinnvollere Dinge, die Menschen machen können oder sollten.
Ja und nein. Weil, so wie du gesagt hast, jetzt gibt's, also ich bin mir auch unsicher, aber es gibt die KI und das heißt, jetzt können wir ja alles selber machen. Schlag einfach mal nach, auch wenn du nicht weißt, wie was technisch funktioniert. Frag die KI oder lass es überhaupt die KI machen. Aber dadurch entsteht ja wieder diese Produktivitätsspirale, ja, die nicht sichtbar macht, wie prekär oder wie wirklich katastrophal es an Ressourcen an allen Ecken und Enden mangelt. Also ich sehe da schon so auch eine Gefahr, dass das noch viel mehr in die Selbstausbeutung geht, weil man eben die Erwartung hat, hey, jeder Mensch kann jetzt mal einfach KI bedienen. Erstens ist das nicht so. Ja. Zweitens braucht das nach wie vor sehr viel menschlichen Input, Kontrolle, auch Know-how. Ja. Die Ergebnisse sind so gut, wie du weißt, wie du das Tool bedienst. Und die Erwartungshaltung geht aber trotzdem genauso rasant nach oben wie die KI-Entwicklung.
Meinst du jetzt zum Beispiel, wenn jetzt irgendwas gefördert wird und dann immer nur ein gewisser Prozentsatz unterhalb dessen, was man eigentlich braucht, man dann eigentlich kriegt für das Projekt und man muss dann eigenständig reinbuttern, dass das zum Beispiel...
Ich glaube, das wird sich verschärfen, weil halt das Fehlen, der Mangel, die Nicht-Existenz ist immer extrem schwierig darzustellen. Aber wenn quasi die Sachen dann trotzdem passieren, halt ausgelagert oder mit super high-intense Unterstützung aus der KI, dann wird es noch viel weniger sichtbar.
Du meinst eine Effizienzsteigerung oder eine Kompensierung eines Mangels, was dann aber auch irgendwann erwartet wird von Fördergebern zum Beispiel? Von
definitiv passieren, weil es ja alle Akteurinnen machen. Und genau da sehe ich auch die Gefahr unter Anführungszeichen, weil wenn ich eine große Institution bin, dann habe ich die Ressourcen, wirklich mein KI-Tool so zu entwickeln, dass es genau dort, wo ich es brauche, mit den richtigen Eckdaten, mit den richtigen Anweisungen, mit den richtigen Scripts, das bringt, was ich brauche. Ja, aber was es an Ressourcen braucht, so das zu entwickeln, diese Vorarbeit, die noch gar keine Outputs bringt, dann haben das viele kleine prekären Strukturen nicht. Ja. Das heißt, da geht die Schere nur noch weiter auf, weil die Realität, dass sie da ist, das sehen ja alle. Und wie man sie die nutzen kann und implementieren kann auf eine sinnvolle Art und Weise, die einem wirklich was bringt, das braucht wieder Ressourcen.
Sind wir also jetzt in einer Zeit, wo wir unsere eigene Prekarisierung ein bisschen kompensieren können durch KI? Und irgendwann, wenn sich alle daran gewohnt haben, wird es die Prekarisierung noch
super beschleunigt werden?
Ja?
Ja, weil natürlich, ich mache es ja auch. Ich finde es am Anfang, Zeit reicht hinten und vorne überhaupt nicht. Und habe das Gefühl, wenn ich die KI einsetze, sie erspart mir etwas. Aber im Endeffekt verändert sie das Ergebnis, den Output, und macht weniger sichtbar, dass er eben ein Mangel besteht.
Manchmal will man was verändern. Zum Beispiel dieses Lokal, das schon ewig leer steht. Da könnte man doch die Nachbarschaft beleben. Oder da, wo das Haus abgerissen wurde und jetzt wild Gras wächst. Da könnte man doch am Wochenende einen kleinen Kunstmarkt veranstalten. Oder? Aber als Einzelperson ist es manchmal schwer, ernst genommen zu werden. Da hilft es manchmal, als Verein aufzutreten. Ich bin Petra von der IG Kultur. Wenn ihr etwas in Sachen Kunst und Kultur vorhabt und euch ein Verein helfen könnte, die IG Kultur berät euch zu allem, von der Gründung über Förderung bis hin zu alltäglichen Herausforderungen. Mehr Infos auf igkultur.at.
Sind diese Tools für dich eher so sofort eine Erleichterung und was Spannendes oder auch ein bisschen ein Stress, weil man schon wieder was Neues lernen muss? Oder macht dir das Thema KI allgemein auch ein bisschen Sorgen?
Also prinzipiell habe ich das Ganze, glaube ich, eher neugierig entdeckt. Sicherlich auch dadurch, dass ich einfach dort mehr oder weniger mit mir allein mich beratschlagen kann, war das einfach eine sehr coole Variante. Ein spannender Austausch möglich, den ich jetzt so nicht habe. Ich mache mal eigentlich jetzt in dem Rahmen, wie ich es verwende und anwende, habe ich auch nicht das Gefühl, außer natürlich, dass ich die Ressourcen beanspruche, aber ist es eher mehr Hilfe und ich habe jetzt auch kein schlechtes Gewissen, wenn ich mir von der KI ein E-Mail vorformulieren lasse, weil für mich ist es alles nur mühsame Zusatzarbeit, eigentlich Überstunden kostet. Alles, was natürlich im künstlerischen Bereich stattfindet, und da komme ich ja auch ein bisschen her, finde ich jetzt schon bedenklich, muss ich sagen. Und ich weiß halt, im Endeffekt werde ich ganz viel Live-Musik mir reinziehen. Aber das wird das Problem auch nicht lösen, außer alle machen so.
Ich frage mich eigentlich oft, wieso das kein Riesenknall gibt. Ich meine, dahinter steckt ja ein Riesen-Copyright-Problem.
Ja.
Dass die alles absorgen, was irgendwie so
ist. Rechtliches Problem.
Genau. Um das irgendwie zu bearbeiten und damit ja auch einen Haufen Geld machen. Irgendwie habe ich mehr Ärger gekriegt, wie ich mal einen Indie-Song für ein YouTube-Video verwendet habe, ungefragt, als die offensichtlich, obwohl ich nichts damit verdient habe. Wie gehen wir damit um?
Ja, weil auch da beißt sich die Schlange irgendwie in den Schwanz, weil jetzt wird auch KI eingesetzt, um genau solche Verstöße systematisch zu screenen und ahnden zu können. Perversität, dass die Systeme, die das tun, das ja systematisch seit Jahren machen und überhaupt nicht das Know-how hätten, das sie hätten, wenn sie nicht wirklich auf Urheberrechte total gepfiffen hätten, einfach weil sie dann ja verklagt uns halt, habt ihr keine Chance. Das ist so eine Macht in Balance, dass auch Rechtsebene, Gesetzgeber, nicht einmal auf EU-Ebene kommen da irgendwie weiter. Es ist verwässert worden, es ist verwässert worden, es ist verwässert worden. Mit dem Druck der globalen Entwicklung statt. Und wir müssen ja auch schauen, dass wir hier Möglichkeitsräume haben, mit dem Wettbewerb mitzuhalten.
Was soll man da überhaupt machen? Ich denke, mir fällt da gleich ein, dass so die Filmwirtschaft zum Beispiel gerne die Streamer sorgen das ganze Geld ab. Was macht man? Macht man eine Streaming-Abgabe und das schauen wir dann, dass wieder zurückfließt an so in die eigene Produktion.
Ja, aber das ist ja schon quasi so eine Notreaktion. Das ist ja dann nur im Nachhinein eine Kompensation für etwas, was systematisch passiert ist und längst schon die Realität davon galoppiert ist.
Sehr äquivalent wäre ja so eine Art KI-Abgabe, das dann in die Kulturförderung gehen sollte.
Beispielsweise, ja.
Ist nur ein Pflaster. Ja,
ich glaube, es ist nur ein Pflaster.
In erster Linie wird das Thema sehr arbeitsrechtlich, oder ich weiß nicht, wie es arbeitsrechtlich, aber politisch diskutiert, also hinsichtlich der Angst, welche Jobs fallen weg, was wird da alles übernommen. Aber es ist ja offensichtlich auch sehr stark ein kulturpolitisches Thema.
Definitiv, weil das war auch im Laufe unseres KI-Projekts ziemlich spannend. Wir haben nachher auch so eine Runde, eine Feedback-Runde, eine Evaluationsrunde mit den Expertinnen, die wir eingeladen hatten, gemacht. Und da ist diese Ambivalenz super schön rausgekommen, nämlich zwei Dinge. Zum einen, dass da sich eine Art Schockgefühl durchgezogen hat, weil sie zum ersten Mal offensichtlich mit Strukturen der freien Kulturarbeit zu tun hatten und bei jedem Workshop gemerkt haben, dass sie mit einem ganz anderen strukturellen Voraussetzungen da konfrontiert sind, als sie es normalerweise sind. Und dass Prekarität hier einfach eine beinharte Realität ist, die auch in einem Workshop, wo es um Bildproduktion geht, spürbar ist. Ja? Also das war ein Schockmoment. Und auf der anderen Seite gleichzeitig, auch das hat sich durchgezogen bei den Feedbacks von den Expertinnen, die Erwartungshaltung, naja, aber genau der Kultursektor ist ja gefragt, diese gesellschaftspolitischen Implikationen, die der Einsatz von KI und dessen Verbreitung auf uns alle hat und auf die Art, wie wir zusammenleben, besonders kritisch zu reflektieren, zu hinterfragen, zu bearbeiten. Das ist schon eine immense Ambivalenz. Ja.
Es fühlt sich manchmal ein bisschen an, als würde man etwas hinterherlaufen, das man nicht so ganz einholt. Ich habe das Gefühl, von der Kultur wartet eine Vorreiterrolle einzunehmen, ja. Aber eigentlich steht sie ja sehr unter Druck.
Ja, sie hat, also super zynisch gesagt, sie hat ihn leider in manchen Dingen, und auch das ist ja ein alter Hauding, wo ich nichts Neues sage, die Vorreiterinnenrolle zu zeigen, wie diese Prekarisierungsspirale und dieses immer produktiver werden mit immer weniger Ressourcen, sich auch legitimieren zu müssen, zunehmen kann und was das bedeutet. Also die Vorreiterrolle in einer miserablen arbeitsrechtlichen und auch sozialrechtlichen Situation, ja. Aber dieses Zweite, die große Erwartungshaltung, Gesellschaft zu gestalten, ist in dieser Funktion natürlich massiv schwierig. Ich habe jetzt fast vergessen oder eher verdrängt, wie ich die KI im entgrenzten Arbeitsalltag quasi wirklich am allermeisten einsetze. Tatsächlich nämlich in der U-Bahn. Wenn in meinem Kopf es halt wirklich weiter rattert, Dinge, die mich gerade beschäftigen. Und dann habe ich einen Gedanken dazu oder im Kopf eine Antwort, wie sie formuliert sein sollte. Und dann hole ich das Handy raus, werfe die KI an, sag, das ist jetzt eine Sprachnotiz, mache mir daraus eine sprachlich geglättete Version, korrigiere sie und nenne mir, wo sie nicht schlüssig nachvollziehbar ist. Und dann sitze ich in der U-Bahn und diktiere hinein und lass mir nachher den Text rausgeben, damit ich am nächsten Tag schon was fertig Vorbereitetes habe. Und das ist einerseits super, weil ich sofort festhalten kann, den Geistesblitz oder den vermeintlichen Geistesblitz, den ich gerade habe. Aber auf der anderen Seite zeigt es halt, wie es das weiter entgrenzt, dass ich sogar in der U-Bahn quasi Texte vorbereite und die Absurdität des Ganzen.
Ich bin sehr restriktiv bei dem, was ich die KI dann, wie weit ich sie manchmal Sachen bearbeiten lasse. Also ich habe in den Prompts immer sehr, sehr viel Zurückhaltung drinnen, weil ich auch...
Mein Prompt ist ausschließlich, glätte meine Sprachnotiz, sodass es quasi, ohne sie zu verändern. Es ist im Prinzip wie eine Diktierfunktion, aber halt sprachlich sauber, ohne unnötige Füllwörter. Und wenn mir nachher noch was einfällt, ist das an der richtigen Stelle, so wie man früher halt diktiert hat in großen Kanzleien und dann hat die Sekretärin das abgetippt unter Anführungszeichen.
Ich habe aber oft das Gefühl, dass die Antworten so überzeugend sind, die aber, wenn ich genauer darüber nachdenke, ich draufkomme, wo große Lücken oder wo einfach auch ein bisschen die Optik nicht ganz stimmt, wo irgendwas komplett, die Perspektive einfach ein bisschen falsch ist. Und mir macht einfach Sorgen, wie verlockend es ist, einfach dieser Route zu folgen.
Ja, aber das ist das, was ich vorhin erwähnt habe und worüber wir vor Jahren schon mal gesprochen haben. Die KI ist wie dieser geschleckte, überambitionierte Assistent, der immer sagt, du machst alles super und ich assistiere jetzt quasi nur und das ist die perfekte Lösung. Ja. Und wenn du dann aber selber Feedback gibst, sagst, aber das ist nicht bedacht. Und dann kommt, ja, absolut, du hast recht. Ja, das muss man natürlich jetzt noch so einarbeiten.
Wie ich zu arbeiten angefangen habe, war ich dieser überambitionierte Assistent.
Wieder Stichwort unbezahlte Praxis.
Patrick, formuliere mir eine Abmoderation, die auf das Gehörte eingeht.
Warte mal, das ist doch mein Text.
Aber zum Abschluss den Fokus nachdenklich feuilletonistisch verschiebt.
Promptest du jetzt und ich arbeite? Na, dann muss ich mir wenigstens keine Sorgen um meinen Job machen. Aber was machen wir mit den ganzen Problemen um KI? Ich meine, ich kann mich jetzt verweigern und das Ding nicht mehr nutzen, aber was ändere ich damit? Nicht alles kann über Konsum gelöst werden. Ich glaube auch, dass Menschen eh nicht nur mehr mit Bots reden wollen, weil das Leben, ja auch das Arbeitsleben, besteht einfach aus mehr als dem. Und das, was wir Kultur nennen, sowieso. Ich meine, am Schluss werden Orte immer wichtiger, an denen sich Menschen noch begegnen und austauschen. Wir verbringen immer mehr Zeit vor Screens. Ich glaube, da wird eine Sehnsucht und eine Notwendigkeit auch einfach wieder größer. Und das ist genau etwas, was in der Kultur passiert. Vielleicht ist es sogar so, dass desto mehr wir nur vor Screens sitzen und mit Maschinen interagieren, umso wichtiger der echte Austausch zwischen uns noch wird. Machst du auch was mit Kultur?
Da findest du dann mehr Infos zum Thema auf eekultur.at.